Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Die Taufe Jesu. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Aaron Köhler, ich bin Pastor hier bei Mittendrin und ihr habt die Frage beantwortet: Was ist es? Irgendetwas, wo ihr zurückschaut, wo ihr sagt: Mensch, das war einfach nur so richtig schön. Ich glaube, wir Menschen ticken total über Schönheit, über Genießen. Und ich glaube, immer dort, wo wir schöne Dinge erleben, dort macht es etwas mit uns. Dort setzt es Dinge frei, wo wir manchmal gedacht haben: Krass, hätte ich nie gedacht, dass mich das so begeistert, so eine Freude weckt. Ich erinnere mich noch an einen Moment. Wir waren zu Besuch als Familie bei meiner Schwägerin in Bayern und sie wohnen so in der Nähe der Alpen, ein bisschen ist noch Berchtesgadener Land. Und ab und zu sieht man da im Hintergrund schon die Alpen leuchten, die Berge. Und das ist natürlich für uns Cottbusser ein echtes Highlight. Ich meine, klar, wir haben den Sanseberg und wir haben den Bahnhofsberg. Das ist auch schon mal gar nicht so schlecht, ja, aber das ist nochmal eine Nummer stärker. Und ich war dort joggen und es war so Richtung 17, 18 Uhr, so ein bisschen dämmerte es schon langsam. Und im Hintergrund färbte sich der Himmel in allen Farben und dann konnte man wirklich so richtig klar in den Konturen so das Alpenpanorama sehen. Und das war einfach, wo ich da joggen war, das hat sich irgendwie, das hat so viel freigesetzt, so eine Begeisterung und so eine Zufriedenheit, die da war, so eine Freude darüber, das einfach genießen zu dürfen. Und es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Einfach schön. Und ich glaube, immer dann, wenn wir Schönheit entdecken oder wenn wir auf einmal Schönheit sehen, etwas Schönes erleben, setzt es etwas frei. Und es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Bei dem einen ist es vielleicht die Natur, der Urlaub. Wir haben ganz viele verschiedene Beispiele gehört. Vielleicht ein Auto, was man sieht und das setzt total was frei. Ein Fußballspiel, ein gutes Essen. Vielleicht ein Mensch, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht, vielleicht Musik. Vielleicht der erste Blick in den Spiegel, als man gerade beim Friseur war und sich zum ersten Mal nach mehreren Wochen wieder sehen kann in neuer Frisur. Was auch immer. Es können auch ganz simple Dinge manchmal sein. Gar nicht diese ganz großen Dinge, sondern kleine Dinge, die in uns auf einmal etwas freisetzen. Und ich glaube, wir Menschen, wir brauchen Schönheit. Wir ticken über Schönheit und wenn wir etwas Schönes sehen, dann macht das was mit uns. Und wenn wir es nicht, wenn wir Schönheit nicht erleben, dann verkümmert auch etwas in uns. Wer uns als Kirche ein bisschen kennt, der weiß, es gibt einen Slogan oder eine Vision, die über uns als Kirche steht, als eine Art Überschrift. Und diese Überschrift lautet: Gottes Schönheit sichtbar machen. Ich weiß nicht, was du über Gott denkst, aber ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die über Gott nachdenken, die haben nicht sofort die Kategorie schön, die sie mit Gott in Verbindung bringen. Sie haben nicht sofort dieses Gott könnte vielleicht irgendwie schön sein, sondern ich glaube, die meisten Leute, wenn sie über Gott nachdenken, die haben eher so eine Kategorie von Moral, von bestimmten Regeln, an die man sich zu halten hat. Da ist ein Gott, der hat ein bestimmtes Verständnis, wie man sich zu verhalten hat. So ist Gott. Und die Predigtreihe, die wir heute starten, heißt Gott anders sehen. Und ich würde dich gerne ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Thema. Könnte es vielleicht sein, dass dieser Gott, vielleicht tatsächlich ein bisschen anders ist, als du gedacht hast. Und dass vielleicht tatsächlich in Gott eine Schönheit drinsteckt, die uns verändern kann. Und das ist das Thema von heute. Gottes Schönheit, die uns verändern kann. Und ich möchte mit euch über drei Gedanken danach denken. Das erste ist Gott, unbeschreiblich, aber schön. Das zweite ist, was bitteschön hat es mit mir zu tun? Und das dritte ist, wenn das stimmt, wie könnte ich diese Schönheit empfangen? Also Gott, unbeschreiblich, aber schön. Was hat das mit mir zu tun und wie könnte ich diese Schönheit empfangen? Gott, unbeschreiblich, aber schön. Ich würde gerne mit euch nochmal in diesen Text reinschauen oder nochmal reingehen, den wir vorhin gerade gehört haben. Es geht um eine Geschichte im Leben von Jesus. Und Matthäus, der Schreiber, und es war auch ein Wegbegleiter von Jesus, der erzählt diese Geschichte, die ganz am Anfang im Leben von Jesus steht. Und Jesus kommt da an den Jordan, das ist der bekannteste Fluss eigentlich so in Israel, und der mündet ins Tote Meer. Und dort an diesem Fluss war ein Mann Gottes, könnte man sagen, der von Gott gesandt war, um mit Menschen über Gott zu reden und nachzudenken. Und er war an diesem Jordan und hat dann Menschen getauft. Und Taufe war ein Ausdruck, dass Leute sich danach sehnten, nach Spiritualität, nach Glauben, danach Gott zu begegnen. Und indem sie sich taufen ließen, wollten sie das erleben, dass Gott ihnen begegnet. Und in dieser Situation, da sind Scharen an Leuten da hingekommen und wollten das gerne erleben und haben sich da auf den Weg gemacht. Und in dieser Situation kommt dann auf einmal Jesus und er möchte sich auch taufen lassen. Und dann geschieht, finde ich, etwas Spannendes, man könnte vielleicht auch sagen etwas Unglaubliches, und das steht in Vers 16 und 17. Könnt ihr mal mit reinschauen? Ich glaube, dass da etwas total Schönes ist, was dort beschrieben wird. Und zwar, Jesus kommt aus dem Wasser und in dem Augenblick, als Jesus aus dem Wasser steigt, öffnet sich auf einmal der Himmel, was so schon sehr, sehr krass ist. Ja? Also irgendwie von der Natur sieht man etwas, aber dann haben die Leute etwas gesehen, was da herunterkam, wie so eine Taube. Und dann war da noch eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und alle, die da rumstanden, die haben das mitbekommen. Da ist irgendwie was passiert, ja? Irgendwie was Verrücktes. Und was dort vorkommt, dieser Gedanke, der da drin steckt, ist etwas, was alle Kirchen miteinander verbindet. Egal, ob sie orthodoxe Kirchen sind oder katholisch oder evangelisch oder was auch immer. Nämlich es ist dieser Gedanke, der hier auftaucht, von der sogenannten Trinität oder Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort schon mal gehört hast. Also, dass Gott drei ist, aber in einer Person. Drei in einer Person. Und ich würde mal sagen, das ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber vielleicht doch schön. Und da habe ich gedacht, ist es nicht, es ist schwer zu beschreiben, ganz klar, aber dann habe ich gedacht, ist es nicht eigentlich so bei den meisten Dingen, die schön sind, dass sie oft gar nicht so gut beschreibbar sind. Ja, ich kann dir erzählen davon, wie dieses Alpenpanorama war, was ich da gesehen habe und wie mich das berührt hat. Und trotzdem würde ich manchmal sagen, geht es mir, und vielleicht geht es ja auch manchmal so, dass uns Worte manchmal fehlen, wirklich zu beschreiben, was das vielleicht mit uns macht oder was wir da wahrgenommen haben und wie eindrücklich das war, dass wir das manchmal gar nicht so in Worte fassen können. Und genau das ist hier. Also man kann das irgendwie beschreiben, aber irgendwie auch nicht. Man kann irgendwie verstehen, was da vielleicht mit dieser Dreieinigkeit gemeint ist, aber irgendwie auch nicht. Und in dem Moment, wo Jesus getauft wird, konnte man klar etwas sehen. Da war eine Stimme, die von oben kam, und die wird sozusagen identifiziert mit dem Vater, mit der Person der Gottheit, dem Vater. Dann ist da eine Taube, die herunterkommt, die mit der zweiten Person der Gottheit identifiziert wird, nämlich dem sogenannten Heiligen Geist. Und dann ist da unten noch jemand, die dritte Person, die im Wasser ist, und das ist Jesus, die dritte Person, die dort stand. Und die Leute, die damals nach Hause kamen, sie haben gedacht, was ist hier eigentlich passiert? Aber trotzdem sind sie nach Hause gekommen vielleicht und konnten dann sagen, ja, also ich habe was gesehen. Ja, da war irgendwie oben was, da ist irgendwie was runtergekommen und da war unten was. Also es waren irgendwie drei und nicht nur einer. Und das ist die Idee von christlicher Kirche, dass wir an einen Gott glauben, ein Gott, der ein Gott ist, aber in drei Personen. Also es ist nicht so, es wäre falsch zu sagen, dass wir an drei Götter glauben, sondern es ist tatsächlich nur ein Gott. Aber es wäre auch falsch zu sagen, dass es ein Gott ist und der taucht sozusagen mal so auf und dann verwandelt er sich mal so und dann im dritten ist er mal irgendwie so. Also dass er sozusagen seine Gestalt immer wieder verändert, sondern es sind permanent drei Personen, aber nur ein Gott. Und ich würde jetzt gerne mal in eure Gesichter schauen, was ihr dazu denkt, zu dieser Idee. Ich glaube, dazu reicht unser Verstand irgendwie nicht aus. Da haben wir, glaube ich, alle irgendwie eine Blockade. Das geht doch nicht. Und ich, vielleicht sagst du, okay, das klingt alles so komisch und vielleicht sollten wir das abhaken. Aber ich würde, wir wollen dann die Frage beantworten, was könnte das mit mir zu tun haben? Also macht das Sinn in irgendeiner Art und Weise? Von daher lasse ich nochmal darauf ein, auf diesen Gedanken. Diese drei sind also nicht nur drei, sondern eins. Aber ich glaube, das, was noch so besonders daran ist, ist, wie sie miteinander agieren, was hier passiert. Und dazu, und ich glaube, dass das total schön ist. Was passiert hier? Da geht der Himmel auf einmal auf und dann kommt Gott und er sagt etwas. Dies ist mein geliebter Sohn. Und ich glaube, interessant ist hier, was Gott nicht sagt. Er sagt nicht, guck mal, das ist mein Sohn, aber huhu, hier bin ich. Schaut mal zu mir hoch in den Himmel. Sondern der Himmel öffnet sich und dann kommt eine Stimme und die sagt, schaut auf den. Schaut auf Jesus. Das ist meine Freude, ja. Das ist so toll, den zu haben. Schaut euch den an. Das ist mein Sohn. Den liebe ich. Und der ist so einzigartig. Das ist der tollste, den man haben kann. Stell dir das vor. Guck ihn dir an. Ganz genau. So redet Gott, der Vater, über Gott, den Sohn. Und ich glaube, dass das ein kleiner Funke ist von dem, wie Gott eigentlich die ganze Zeit ist. So wird Gott uns vorgestellt. Da ist ein permanentes sich um den anderen drehen, den Blick für den anderen zu haben, sich ganz für den anderen aufzugeben, zu sagen, hey, der ist viel, viel wichtiger als ich. Und sie ist Lewis. Das ist der Autor von den Büchern von Narnia. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Der drückt das mal so aus. Er sagt, der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft. Ein Leben, fast so etwas wie ein Theaterstück. Oder wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Ich bin nicht so ein guter Tänzer, sonst hätte ich euch natürlich das jetzt ein bisschen vorgemacht. Aber das, was C.S. Lewis hier sagt, ist, das, wie Gott ist, ist etwas Dynamisches, etwas Pulsierendes. Da ist Bewegung drin, da ist ein Tanz. Nämlich, dass diese drei, Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist, sich umeinander drehen. Sie schauen sich von sich selber weg auf den anderen und sie feiern den anderen. Und sie verehren dem anderen, sie dienen dem anderen. Und man könnte sagen, sie baden sich sozusagen gegenseitig in Schönheit. Und weil sie sich umeinander drehen, weil sie den Blick für den anderen haben, weil sie dem anderen so eine Wertschätzung geben, deshalb ist Gott in sich total glücklich und total zufrieden. Er kommt nicht zu kurz, sondern er genießt es. Gott genießt es, sich dass die einzelnen Personen dieser Gottheit sich umeinander drehen. Niemand kommt zu kurz. Ja, stell dir das mal vor. Stell dir vor, du hast jemanden, wo du sagen würdest, boah, den verehre ich total und für den würde ich wirklich alles geben. Und dann stell dir vor, diese Person empfindet das Gleiche für dich. Wäre das nicht cool? Wäre das nicht unglaublich? Das wär großartig. Und so empfindet Gott in alle Ewigkeit. Er ist so glücklich, weil er in sich bereits Gemeinschaft ist und in Schönheit badet. Und was C.S. Lewis damit meint, ist, Gott ist nicht so wie wir. Was meine ich damit? Wie sind wir? Ich habe uns mal was mitgebracht. Okay, ich hole das mal hierher. Einen schönen Stuhl. Und ich glaube, manchmal unser Leben ist so ein bisschen, dass wir wie auf einem Stuhl sitzen. Dass wir sitzen und wir haben das Gefühl, eigentlich wäre es doch cool, wenn sich jemand ein bisschen mehr um uns drehen könnte. Ja, schaut euch euer Leben vielleicht mal ein bisschen an. So dieses, eigentlich wäre es doch cool, wenn jemand mich mal wertschätzen würde für das, was ich getan habe. Ja, wir sitzen auf dem Stuhl und wir wünschen uns, dass sich jemand um uns dreht. Dass jemand unsere Bedürfnisse sieht, was wir gerade wirklich brauchen. Dass jemand wahrnimmt, wie wir, dass wir wirklich geliebt werden. Und dass da Leute sind, die sagen, so, ich drehe mich um dich. Und dann geschieht es aber häufig, dass nicht nur ein Stuhl da ist, sondern dass vielleicht noch ein zweiter Stuhl da ist. Und das erleben wir manchmal in Beziehungen, wo vielleicht auch Verletzungen geschehen sind und wo dann jeder auf seinem Stuhl sitzen bleibt und sagt, so, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis die andere Person merkt, wie enttäuscht ich war, wie mich das verletzt hat, was die Person gerade gesagt hat. Und wir sitzen da und warten, dass die andere Person doch aufsteht und sich um uns dreht. Aber wenn beide sitzen bleiben, dann versauern wir auf unserem Platz. Dann bleiben wir da, wo wir sind und es wird sich nichts verändern. Und wisst ihr was? Gott ist genauso nicht, sondern er ist anders. Er sitzt nicht auf seinem Stuhl, sondern er steht auf. Er steht auf und er dreht sich um uns. Er sagt, ich mache dich zum Mittelpunkt meines Lebens. Ich stehe auf für dich und ich drehe mich um dich. Und wenn das alle machen, dann entsteht ein Tanz, dann entsteht Bewegung. Und das ist die ganze Idee. So wird Gott hier vorgestellt, von Ewigkeit her. Sie helfen einander, sie applaudieren einander, sie drehen sich umeinander, sie feiern einander. Gott anders sehen, so wird Gott vorgestellt. Und ich würde sagen, ich finde das, wenn Gott wirklich so ist, finde ich das irgendwie unbeschreiblich, aber so schön, so schön. Und vielleicht sagst du, ja, das klingt irgendwie interessant und nett, ein bisschen abgespaced vielleicht auch. Was bitteschön soll das mit mir zu tun haben? Und das ist ein zweiter Gedanke, mit dem ich mit euch gerne nachdenken würde. Könnte es sein, dass das was mit unserem Leben zu tun hat? Und dazu ein Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, dass dieser Gott, der drei in eins ist, also diese Dreieinigkeit, dass diese Welt und uns als Menschen ausgedacht hat. Also was wäre, wenn wir die Idee sind von so einem dreieinigen Gott? Ich glaube, dass das starke Auswirkungen hat auf unser Leben, weil ich glaube, wenn das so ist, ein Gott, der in sich bereits Beziehung ist, dann bedeutet das, dass der größte Sinn und die Bedeutung unseres Lebens darin besteht, in Beziehungen zu leben. Der größte Sinn und die größte Bedeutung besteht darin, dass wir Beziehungen leben. Was meine ich damit? Ich glaube, unterschiedliche Ansichten über Gott führen zu unterschiedlichen Ansichten, wie wir diese Welt und alles wahrnehmen. Lass uns das mal kurz durchgehen, ja? Also eine unterschiedliche Sicht auf Gott nehmen wir jetzt mal her und dann spielen wir das mal vor. Stell dir vor, da ist jemand und er sagt, es gibt keinen Gott und wir sind durch Zufall auf dieser Erde irgendwie entstanden. Müssten wir dann aber nicht eigentlich sagen, dass Liebe oder das, was wir Liebe nennen, eigentlich ein chemischer Zustand von unserem Gehirn ist? Das hat uns sozusagen als Spezies früher geholfen, dass wir irgendwie überleben. Aber Liebe ist nicht das Wichtigste, sondern ist eigentlich ein Nebenprodukt, dass wir irgendwie überleben. Aber dann ist die Frage, warum leben wir dann trotzdem so, als wären für uns Beziehungen, als wären für uns Liebe das so wichtig und zentral? Warum sehen wir uns so nach Schönheit in Beziehungen, in Romantik? Warum sehen wir uns nach Liebe und Hingabe? Alles nur Einbildung? Alles nur Chemie? Das wäre die eine Idee. Oder nehmen wir an, es ist ein Gott da, der diese Welt sich ausgedacht hat und gemacht hat. Nur ein einziger. Das heißt also, es muss eine Zeit gegeben haben, wo Gott selber nicht Liebe war. Weil erst, Liebe kann man ja nur leben, wenn man jemanden hat als Gegenüber, mit dem man das auch teilen kann. Das heißt, wenn Gott erst diese Welt erschafft und sich ausgedacht hat, das heißt, es gab vorher eine Zeit, wo es kein Gegenüber gab. Das heißt, wo Gott auch keine Liebe war. Das heißt, dann ist diese Welt auch nicht im Kern, dass es um Beziehungen und um Liebe geht. Nehmen wir aber an, diese Welt ist eine Welt, die geschaffen ist oder erdacht ist von einem Gott, der in sich bereits Gemeinschaft ist, die einander lieben. Sollten wir nicht davon ausgehen, dass diese Welt diesen Gott dann auch widerspiegeln sollte, dass Gemeinschaft und Beziehung das Wichtigste sind? Und ich würde sagen, genau das spüren wir doch in unserem Leben. Ja, ich glaube, oder ich würde sagen, niemand würde auf die Idee kommen, am Ende seines Lebens zu sagen, ich wünschte mir, ich hätte in meinem Leben mehr Zeit verbracht in meinem Büro. Ja, niemand würde auf diese Idee kommen und sagen, ah, hätte ich doch dafür mehr Zeit aufgewendet. Sondern wir würden wahrscheinlich am Ende unseres Lebens sagen, hätte ich mehr Zeit investiert in meine Familie, hätte ich mehr Zeit aufgebracht für meine wirklichen Freunde, hätte ich mehr Zeit reingesteckt in Beziehungen. Ich glaube, das geht uns das oft so, wir merken das. Und wenn ein Gott, ein dreieiniger Gott, diese Welt sich ausgedacht hat und wir die Idee von ihm sind, dann sollten wir davon ausgehen und dann macht es wirklich Sinn, dass Beziehungen das Wichtigste in unserem Leben ist. Und vielleicht ist gerade auch diese Zeit aktuell, wo wir merken, dass Beziehungen reduziert werden, dass das weniger ist, dass wir das wieder neu wertschätzen, dass wir wieder neu diesen Blick dafür haben und einfach mal unser Smartphone weglegen und den Blick haben für unsere Liebsten und in Beziehungen investieren. Vielleicht ist das ein Gedanke, den du mitnehmen kannst. Aber lass mich diesen Gedanken nochmal abschließen mit einer Frage, nämlich warum? Was könnte der Grund sein dafür, für einen dreieinigen Gott, dass er diese Welt macht oder sich ausgedacht hat? Was könnte der Grund dafür sein? Ich würde sagen, wenn es nur ein Gott ist, dann hat er die Welt geschaffen und sagt, ich bin ja einsam und ich erschaffe mir jetzt Wesen, die sich um mich drehen, die mich anbeten, damit ich Freude bekomme. Aber wenn Gott in sich bereits eine Gemeinschaft ist, dann hat er bereits diese Freude. Das heißt also, er erschafft den Menschen nicht, um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben, um uns mit hineinzunehmen in diesen Tanz. Da ist so eine Strahlkraft, so eine Freude und er sagt, das kann ich nicht für mich behalten und deswegen erschaffe ich diese Welt, weil ich mich danach sehne, dass Menschen diese Schönheit auch erleben und das teilen, was ich bereits in mir bin. Und wir tragen ja diesen Sensor in uns, wo wir merken, wir sehen uns total nach Schönheit. Und was wir dann machen ist, wir haben vielleicht eine Erinnerung irgendwo, dass es da so einen Ort gab, wo wir total was Schönes erlebt haben. Und wir machen uns sogar auf den Weg und fahren wieder zurück an diesen Ort, um diese Schönheit nochmal zu erleben. Und dann merken wir, irgendwie ist es gar nicht mehr da, ist es gar nicht mehr so stark. Und der christliche Glaube würde sagen, warum haben wir diese Sehnsucht nach so schönen Dingen? Warum? Weil wir uns nach dem Schönen sehen. Weil wir uns nach Gott sehen. Weil wir uns nach diesem Tanz sehen, wo wir wieder mit hineingenommen werden möchten und wollen. Ein Gott, der so schön ist, der so viel Freude, so viel Liebe so viel den Blick für den anderen hat, der möchte uns mit hineinnehmen, das auch genießen zu können. Und die Frage ist, wenn das so wäre, so wie könnte ich das bekommen? Und wisst ihr, Gott sieht uns an in unserem Leben und er sieht unsere Sehnsucht nach Schönheit. Und er sieht aber auch, wie wir oft auf unserem Stuhl sitzen. Wie wir da sitzen und uns eigentlich wünschen, dass sich andere Menschen um uns drehen. Wie wir manchmal dieses Gefühl haben von Leere und zu kurz zu kommen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, heutzutage ganz besonders, wo wir diese Idee immer wieder gesagt bekommen oder eingebläut bekommen. Nämlich, dass wir eigentlich viel, viel stärker auf uns selber Acht geben sollten. Ich habe mal ein Zitat von Shakespeare mitgebracht. Das nur ganz kurz, deswegen müssen wir das nicht anwerfen. Aber das ist schon ewig lange her, mehrere hundert Jahre. Und er hat gesagt, dies über alles sei dir selber treu. Dies über alles sei dir selber treu. Und ich würde sagen, das könnte man genauso über die heutige Zeit schreiben. Sei dir selber treu. Ja? Folge deinen eigenen Träumen. Vernachlässige deine eigenen Bedürfnisse nicht. Hab das im Blick. Und wisst ihr, was wir damit machen? Eigentlich setzen wir uns damit auf den Stuhl und sagen, ich wünsche mir, dass sich alle anderen um mich drehen. Eigentlich sollte es um mich gehen. Und gleichzeitig hinterlässt es eine Leere, weil wir merken, jeder versucht es. Und wir haben aufgehört, uns umeinander zu drehen. Und wisst ihr, Gott dreht es um, weil er so anders ist. Gott hat diese Welt erschaffen, dass wir wieder hineinkommen können in diesen Tanz. Und er sagt, ich drehe mich um dich. Ich bin bereit, alles hinter mich zu lassen. Und wie macht er das? Er verlässt seinen Stuhl und er steht auf und er fängt an, sich um uns zu drehen. Und das ist die Geschichte von Jesus Christus. Und diese Geschichte, die wir heute gelesen haben, ist der Anfang von dieser großen Story, was Jesus macht, dass er in diese Welt kommt und Menschen dient, dass er Menschen nachgeht, dass er Menschen hilft, dass er sich um sie dreht, dass er ihnen Wertschätzung gibt. Und er geht sogar bis zum Äußersten. Er dient, er dreht sich um uns bis in den Tod. Er stirbt sogar für uns. Warum tat er das? Dazu ein letzter Bibelvers. Jesus selbst hat diese Antwort darauf gegeben. Im Markus-Evangelium in Kapitel 10 steht, denn auch der Menschensohn, und das beschreibt ihn selber Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Um uns zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus, als er stirbt, verliert er alle seine Schönheit, die er genossen hat. Er gibt das auf, um sich um uns zu drehen. Wie einzigartig, wie schön ist das, wenn jemand sagt, ich bin bereit, mich nur um dich zu drehen. Das, was wir uns eigentlich wünschen, das sagt Jesus genau, das tue ich. Und wie könnten wir das bekommen? Wie könnten wir diese Schönheit selber dann empfangen? Wie könnten wir in diesen Tanz wieder hineinkommen? Wie geht das? Es geht so, indem Jesus aus diesem Tanz rausgeht und uns sagt, stattdessen dürft ihr wieder rein. Er tauscht sozusagen mit uns. Er sagt, ich gehe raus, damit ihr reingeht. Und wenn wir das glauben, dass Jesus mit uns getauscht hat, dann passiert etwas. Dann passiert etwas, nämlich dass der Himmel aufgeht und dass Gott sagt und uns anschaut und sagt, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein Kind. An dem habe ich Freude. Schaut sie euch an. Schaut ihn euch an. So einzigartig. So besonders. So wertvoll. Und das sagt Gott dann über uns. Wenn wir glauben, dass Jesus mit uns getauscht hat. Das ist der Gott, der so anders ist. Und der dich einlädt, dass du ihn in in sein Leben auch reinlässt, dass wir wieder Anteil bekommen an diesem Tanz, dass wir erleben, wie Gott sich um uns dreht und wir deswegen auch von uns selber wegschauen können, dass wir auch aufstehen können und sagen, ich drehe mich um andere Menschen. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, auch für andere, weil ich erlebt habe, wie jemand mir dient. Da ist kein Gott, der nur zu reduzieren ist auf irgendwie Moral oder auf Regeln, sondern da ist ein Gott, der in sich schön ist. Und das ist es, wonach wir uns sehen. Und ich möchte schließen mit etwas Persönlichem. Ich bin ja Vater von zwei Kindern und einer der schönsten Momente, würde ich sagen, die mich total begeistern, ist, wenn ich abends ins Bett gehe und unsere beiden Söhne schlafen noch bei uns mit im Schlafzimmer. Und wenn man dann sieht, wie diese zwei Kinder dann da liegen, so friedlich und so glücklich und einfach nur schlafen. Und es berührt mich total. Das ist etwas, was ich so schön finde, das sehen zu dürfen. Dann kann der Tag noch so schlecht gewesen sein, es mit den Kindern anstrengend war. Das ist so schön. Und manchmal passiert es, dass mir das in Gedanken kommt, wo ich merke, und genau so sieht Gott mich. Er kommt ins Schlafzimmer und sieht mich da schlafen und er sagt, wow, so schön. Das ist es, wie Gott uns sieht. Und das ist es, wie Gott uns beschenken möchte. Er liebt uns und er dreht sich um uns. Das ist ein Gott, der schön ist und der auch unser Leben prägen und verändern möchte. Ich möchte beten. Lieber Vater, danke, dass du so ein Gott bist, der sich nicht um sich selber auf seinem Stuhl sitzen bleibt, sondern der sich um uns dreht und der in sich bereits Gemeinschaft ist und Liebe und der sich danach sehnt, dass wir damit hineingenommen werden in diese Schönheit. Und ich möchte dich bitten, dass wir das entdecken können. Immer mehr. Danke, dass du so ein Gott bist.